Der Brustring Talk. Der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten.
Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Brustring Talks. Heute ist Dienstag, gestern war das Spiel gegen Düsseldorf. Wir nehmen heute auf. Mein Name ist Martin.
Und mein Name ist Jasmin. Zu Gast haben wir heute den Christoph, bei Twitter auch bekannt als 09091893, also VfB-Geburtstag. Herzlich willkommen, Christoph.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Ganz zum Anfang, stell du dich doch einfach mal kurz vor, wo du und wo du vielleicht noch im Internet zu finden bist, außer bei Twitter.
Also ich bin zwar noch bei Facebook, aber da bin ich eigentlich nur so, also weil ich halt ein paar Leute da noch kenne und eigentlich bin ich da aber auch nur eher eine Karteileiche. Also man findet mich da eigentlich eher nicht.
Also man. Okay. Ja, kannst gerne
weiter. Okay, ich rede weiter. Ja. Ja, so ansonsten, also über unsere Fanclub-Seite, You'll Never Walk Alone, also das ist unser Fanclub. Und über die Homepage, also ynwa1893.de, da findet man mich auch. Also die Seite selber, da gibt es Bilder und Berichte halt über die letzten, also unser Fanclub gibt es jetzt 16 Jahre und da kann man, wenn man da reinklickt, kann man ein paar Bilder sehen und da, so wie unser Fanclub aktiv ist.
Okay, wunderbar. Und wie bist denn du zum VfB gekommen?
Also das ist also sehr, sehr lange her. Also man wird ja wahrscheinlich hören, ich bin kein Schwabe, ich bin Rheinländer, und, also wohne auch immer noch hier im Rheinland. Und also als kleines Kind habe ich immer mit meinem Opa Fußball geguckt, also Sportschau damals noch. Und also ich hatte keinen Verein, mein Opa war so ein bisschen Mönchengladbach-Fan. Aber ich hatte keinen. Und dann habe ich über die Jahre, also da war ich so acht, neun Jahre. Und irgendwann haben wir die Spieler da mit dem roten Brustring. Das fand ich irgendwie, das war so anders als die anderen Vereine. Und da bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Und irgendwann über die Jahre, also am Anfang war ich nur Sympathisant. Und dann über, also im Ende der 80er bin ich dann so richtig VfB-Fan geworden. Und ich meine, mein erster Stadionbesuch war 91, also in Leverkusen gegen VfB. Das war das Spiel vor dem Meisterspiel. Also wir haben ja in der Saison 91-92 haben wir ja im Pokal gespielt in Leverkusen und sind da unglücklich ausgeschieden. Also in der Verlängerung durch ein Eigentor von Guido Buchwald. Und das war irgendwie, also das spätestens ab da war für mich der VfB meine Mannschaft.
Das ist eine sehr schöne und ich finde ich sehr coole Geschichte, weil vor allem, ich muss sagen, gerade an die Saison kann ich mich natürlich nur sehr gut erinnern, aber dass sie im DFB-Pokal da auch schon gegen Leverkusen gespielt haben und verloren haben und vor allem Guido Buchwald ein Eigentor geschossen hat, wenn man dann ja das Ende von der Geschichte kennt, quasi den letzten Spieltag, dann ist es ja, macht es das Tor von Guido Buchwald ja nochmal geiler.
Ja. Das ist richtig. Leider war ich beim falschen Spiel. Also beim Spiel ein halbes Jahr später hatte ich keinen hingefallen. Also ich war damals 14 oder 15 und das war anders als heute. Also heute setzen sich die 14, 15-Jährigen in die Bahn und fahren los. Aber meine Eltern damals, die hätten mich umgebracht, wenn ich einfach allein zum Stadion gefahren wäre. So musste ich immer irgendwelche Eltern anbetteln oder irgendwelche Opas und fahr nicht dahin. Aber leider wollten die fast nie zum Fußball fahren. Aber okay.
Der Fanclub, bei dem du dabei bist, der ist dann auch im Rheinland ansässig?
Also wir haben uns, also 2001, also als das Internet noch so in den Anfangszeiten war, da haben wir uns, damals hieß das VfB Talk, das war eins der ersten Foren, die es so gab. Ja. Und da fanden sich so viele Auswärtige und ursprünglich waren wir 17 Auswärtige, also 2001, und über die Jahre sind wir jetzt 40 geworden und also 40 Leute, ich werde auch bald 40, aber 40 Leute sind wir derzeit. Ich glaube, die Hälfte davon kommt aus Stuttgart inzwischen, die andere Hälfte aus ganz Deutschland. So. Also im Rheinland selber haben wir auch viele Mitglieder, so, also so fünf, sechs Stück, also wohnen an der A 61 lang. Also da fahren wir halt immer so zusammen zu den Spielen runter. Und okay. Über die Jahre sind da große Freundschaften draus geworden. Also ich hatte auch einige Jahre in Stuttgart eine Dauerkarte, aktuell nicht mehr, weil es zeitlich nicht mehr so geht. Aber immer wenn ich mal Zeit habe, fahre ich runter nach Stuttgart. Und also ich sehe dann vor allem in der Saison meistens mehr Auswärtsspiele als Heimspiele.
Aber du warst eben gestern vor Ort und
ja.
Deswegen natürlich auch ein prima Gast, um dann heute über das gestrige Spiel zu sprechen.
Ja.
Genau, das wird auch mit unser Fokus sein von der heutigen Episode. Das Spiel gegen St. Pauli lassen wir es großenteils mal aus. Da war Martin auch nochmal nach dem Spiel beim Millerton, beim St. Pauli-Podcast zu Gast und hat da ausführlich drüber geredet. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das gerne anhören. Wir tun den Link auch nochmal in die Shownotes und dann könnt ihr euch das anhören. Genau, unsere Themen sind zum einen dann das Spiel gegen Düsseldorf und auch eine Vorausschau dann auf das nächste Spiel gegen Sandhausen.
Genau, das ist unser Plan. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach auch direkt mit dem Spiel gestern an, mit dem 2:0-Sieg. Und es war, glaube ich, für viele VfB-Fans eine sehr, sehr ungewohnte Situation oder ein sehr ungewohntes Spiel, weil es war, im Nachgang kann man es natürlich immer noch mal einfacher sagen, aber es war ein relativ souveräner Sieg. Er war maximal in der zweiten Halbzeit ab und zu, wo es nicht mehr ganz so perfekt lief, aber es war ein gutes Spiel von unserer Mannschaft, definitiv, fand ich. Und wie gesagt, am Ende recht souverän gewonnen und das war schon alles sehr ungewohnt und vor allem mit der langen Vorgeschichte. Es gibt ja immer dieses bösartige Gerücht, dass der VfB Chancen, die ihm quasi auf dem Silbertablett präsentiert werden würden, zum Beispiel wenn die Gegner alle verlieren oder die Mannschaften, die sehr nah bei uns sind, der VfB das nicht ausnutzt. Und auch das ist gestern passiert. Das heißt, Hannover und Braunschweig hatten ja freundlicherweise gewonnen und wir die Gunst der Stunde wirklich genutzt. Und so gesehen ein rundum gelungener Abend. Ich würde jetzt aber trotzdem als erstes dann mal, Christoph, deine Eindrücke von gestern, was gibt es zu irgendwelchen Spielern von deiner Seite aus zu sagen? Wie fandest du es?
Also ich muss zustimmen, es war wirklich ein sehr gutes Spiel. Ich würde auch sagen, es war das beste Spiel in dieser Saison, vor allem über das ganze Spiel gesehen. Also die letzten 20 Minuten, okay, da waren sie ein bisschen fahrlässig, aber da war auch durch die ganzen Auswechslungen ein bisschen der Spielfluss war weg. Also vor allem auf der 6, Pavard ist ja meiner Meinung nach eher ein Innenverteidiger und vorher hatte Grigic das sehr, sehr gut gemacht, hatte die Bälle verteilt und war eigentlich teilweise mein Mann des Spiels. Also ich fand das sehr überragend, wie er das gemacht hat. Natürlich, aber also ich würde sagen, abgefallen ist eigentlich gestern kaum einer. Also Großkreuz fand ich ein bisschen schwach. Da kam wenig Sachen über seine Seite. Aber ansonsten würde ich jetzt keinen sagen, der war richtig mies oder so. Also schlecht war keiner gestern.
Ja, fand ich auch. Also gerade, also jetzt auch nach den letzten Spielen war es wirklich die Frage, wie sie darauf reagieren. Und ja, also Großkreuz hatte ich auch ein bisschen gesehen. Also war ich auch da am ehesten noch, habe ich mal gezittert, wenn er am Ball war. Aber sonst war es durchweg einfach eine gute, konstante Leistung und auch, was man eben auch die letzte Saison oder die letzten Jahre öfters mal bemängelt hat, dass man sich auf eine Führung ausruht, haben sie jetzt nicht in dem Sinne gemacht. Klar, haben sie am Ende dann ruhiger angehen lassen, aber sie haben es dann trotzdem konzentriert nach vorne gespielt. Klar, es gibt dann immer noch Sachen zu mängeln, wie die Chancenverwertung oder auch die ein oder andere Verteidigungsaktion, aber sonst war ich eigentlich, ja, war ein toller Abend. Martin, wie fandest du es denn?
Also wie gesagt, ich fand es überraschend nach dem Spiel in St. Pauli sehr gut. Die erste Halbzeit war richtig schön anzusehen. Und der Name ist ja vorhin auch schon gefallen. Sehr positiv angetan war ich von Krigic. Also der hat seine Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht. Nicht nur die Vorlage zum 2:0, sondern der war einfach, ja, also so, wenn man überlegt, wie alt er ist und wie er seine Position gespielt hat, also er hat sich immer wieder nach vorne mit rein und also den fand ich sehr, sehr positiv von den Spielern her. Aber wie Christoph auch schon gesagt hat, also es war gestern keiner dabei, der total abgefallen wäre oder total abgefallen ist. Aber gerade Krigic, Kaminski fand ich gut, Terodde hat zwar ein, zwei Tore nicht gemacht, die er hätte machen können, sollen, müssen, aber auch sonst einfach sein Einsatz und so weiter, das hat echt alles gepasst. Also wirklich sehr positiv angetan von der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit hast du dann echt schon, finde ich, ein bisschen das Gefühl gehabt, da haben sie ja einen Gang zurückgeschaltet. Also da war nicht mehr der volle, komplette Einsatz da, finde ich aber auch vollkommen in Ordnung, weil wieso musst du oder solltest du dann komplett Vollgas geben? Die letzten 20 Minuten, die auch gerade schon angesprochen waren, da war es ein bisschen arg nachlässig. Das hat ja Wolf aber auch schon erwähnt. Hat er gesagt, da war er wirklich auch nicht mehr zufrieden damit. Und passiert ist es ja eigentlich wirklich auch mit diesem, eben, ja, diese zwei Wechsel, die auch schon vorhin angesprochen waren. Das war einerseits, dass eben Mané dann ausgewechselt worden ist und Ginter gekommen ist. Und vor allem eben der vorhin angesprochene Wechsel von Pavard zu Krikic, das hat einfach dann nicht funktioniert. Das System wurde auch umgestellt. Eben mit der Reinnahme von Ginczek haben wir dann auf 4-4-2 gespielt. Und da hat man einfach das Gefühl, das hat noch nicht so hundertprozentig gesessen wie das 4-1-4-1, was sie eben davor gespielt haben.
Und wen ich aber auch noch zusätzlich beeindruckend fand, also eher von den Ansätzen, die man wieder gesehen hat, war Asano mit der Schnelligkeit, wo die Düsseldorfer auch teilweise echt nur hinterhergeschaut haben. Dabei war dann, was mir nicht so gut gefallen hat oder so, war dann die Chancenverwertung. Also ich hatte mir nur Zusammenfassung so als im Nachhinein nochmal angeschaut, wo dann halt echt nochmal extra hochschaut, wo der Torwart ist, und klar muss er das auch wissen, aber eben die Chancen, die zwei oder drei Hochkarätigen, die er hatte, eben auch nicht macht. Also wir können es uns halt momentan erlauben, dass dann Terodde trifft, dass Green ein super Tor macht nach einer noch herausragenderen Vorlage von Krikic. Aber es kann sowas genau irgendwann halt auch mal entscheidend sein in einem knapperen Spiel, wo man nicht so viele Chancen hat und auch noch einen stärkeren Gegner.
Ja, definitiv. Also ich meine, ich glaube, ich war es gestern auf Twitter oder irgendjemand hat geschrieben, wenn Asano, wenn der jetzt auch noch treffen würde, dann wäre der wirklich eine Waffe. Also das ist seine Schnelligkeit, die ist ja genau, das ist gegeben und auch wie er eben das Spiel sich am Spiel beteiligt, mitmacht und das ist alles super. Genau, Torgefährlichkeit, da kann er definitiv noch dran arbeiten. Und den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, also nach dem Motto, wenn das Spiel mal eng wird. Ich glaube, wir hatten, ich weiß nicht, ob es gestern Abend auf Twitter war oder heute im Verlauf des Tages, dieses Ding in der Bundesliga, solltest du halt, also sollten wir aufsteigen, solltest du so viele Chancen nicht vergeigen. Ja? In der zweiten Liga, mit der Qualität, die wir haben, gewinnst du das Spiel halt. Und in der Bundesliga wäre sowas halt schon wieder sehr, sehr eng geworden, weil der Gegner dann eher auch mal noch ein Tor macht und weil du damit so viel vergebenen Chancen, glaube ich, nicht so gut dastehst. Aber das ist eh noch Zukunftsmusik für die zweite Liga, reicht. Und dafür bin ich auch, wie gesagt, der Sprung von St. Pauli zu dem Spiel gegen Düsseldorf, den fand ich beachtlich. Auch zum Beispiel von Green, wo ich jetzt den gegen St. Pauli, wo ich gedacht habe, nee, also das war noch nicht so das Wahre. Ich war überrascht, dass er wieder aufgestellt war, dass er wieder spielt. Aber diesmal hat er es ja auch gezeigt, warum er spielt. Also die Steigerung innerhalb von einer Woche fand ich auch sehr, sehr positiv.
Und dazu noch zu sehen, dass es gefühlt trotzdem noch nach Luft nach oben haben. Also es ist nicht so das Maximum erreicht. Du hast, ich denke, wenn es wirklich drauf ankommt, könnten sie noch besser spielen, auch konzentrierter, wenn es wirklich dann sich konzentrieren müssen. Und du hast eben halt immer noch eine gute Bank, wo du dir keine Sorgen machen musst, wenn da jetzt irgendein Wechselspieler reinkommt. Klar hat es jetzt ein bisschen gehakt, aber es sind Spieler, die eigentlich, die bei jedem anderen Zweitligisten wahrscheinlich sogar in der Startelf stehen würden.
Absolut. Also wir haben von der Breite jetzt vom Kader auch durch die Winterverpflichtungen, die Leute, die wir generell da haben, haben wir einfach einen richtig guten Kader mittlerweile. Also steht für mich außer Frage. Und wenn man rein nach dem Kader geht, muss unser Ziel erreichbar sein. Und das halt Ziel heißt Aufstieg. Also wenn die jetzt nicht irgendwie wieder so à la Kramny-Style irgendwann dann das Fußballspielen wieder einstellen und weiter dranbleiben, müssen wir das packen.
Ja, sehe ich auch so. Also, hallo, darf ich reden?
Ja, natürlich, gerne.
Ja,
Sehr
gerne.
gerne. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, durch die Neuverpflichtungen ist der Kader noch also wieder breit geworden und ich denke mal, die Spieler haben alle Zukunft. Also da ist ja keiner über 20. Also, und die sind schnell und jung und ich denke mal, sollten wir aufsteigen und jetzt nach der Euphorie von gestern sage ich, wir steigen auf, dann muss ich sagen, hat die Mannschaft Zukunft, wenn sie zusammenbleiben kann.
Genau, das ist die Sache bei manchen. Bei vielen sind ja auch Optionen dann für die erste Liga, was dann eben auch Zukunftsmusik ist. Aber es ist trotzdem jetzt, denke ich, eine gute Zusammenstellung auch mit den Jungen, auch den Neuzugängen, denen jetzt auch ein bisschen Zeit geben zu können mit dem Kader, weil man muss bedenken, eben Brekalo hat gestern gespielt, die anderen beiden, ich weiß gar nicht, ob der eine schon in Stuttgart ist, oder der andere saß auf der Tribüne und war auch beim Mannschaftssieger. Fotos in der Kabine dabei, aber die kommen ja auch noch dazu. Und dann hast du eben noch einen Zimmermann, der jetzt, ich glaube, nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll. Und auch okay, Werner wird es noch ein bisschen dauern, bis der wieder zurück ist. Aber da müssen die sich jetzt auch erstmal anstrengen und zeigen, was sie können, dass sie überhaupt in Kader kommen. Weil du hast ja eben auch noch einen Klein oder einen Özcan, die auch es nur auf die Tribüne geschafft haben.
Genau, also sehe ich absolut so und gerade auch wenn jetzt unsere Stürmerposition, das hatten wir, ich glaube, im letzten Brustring-Talk auch schon besprochen, die ist äußerst komfortabel. Du hast einen Terodde, der aktuell trifft, der schon jetzt 12 Tore die Saison gemacht hat. Du hast einen Ginczek in der Hinterhand, also der vor allem auch drängt und heiß darauf ist zu spielen. Also zwei wirkliche klasse Stürmer zur Auswahl. Und beide mehr als zweitligareif. Also Ginczek auf jeden Fall. Der hat noch nicht Bundesliga gespielt, aber ich denke schon, auch da würde der seine Kisten machen. Also der Kader aktuell, da kann man wirklich auch Herrn Schindelmeiser mal ein Lob machen. Der ist ganz sinnvoll aktuell zusammengestellt. Also das finde ich steht wirklich außer Frage.
Ja, also kann man echt nichts sagen. Es waren überraschend die manchen Spieler, wie das gekommen ist. Aber ja, ich bin jetzt einfach gespannt, was sie zeigen und wie sie dann vielleicht doch noch dann weiterhelfen können, um vielleicht dann doch mal Richtung Ende hin, wenn einer mal irgendwie doch ein bisschen Schwäche zeigt, dass sie dann einspringen können und dann gut spielen können.
Du meinst jetzt von denen, die jetzt gerade auch in der Winterpause gekommen
Ja,
sind?
genau.
Klar.
Das oder eben auch mal ein Maxim trotzdem, aber man hat ja doch noch irgendwie die Hoffnung, dass es dann doch irgendwann mal noch den Durchbruch beim, wie viel ist das, achte, aber beim achten Trainer schafft.
Ja, aber also Maxim finde ich ist ein sehr gutes Thema und da würde ich jetzt auch gerne noch ein bisschen einhaken, weil es ist schon erstaunlich, der hat jetzt in der Rückrunde noch keine einzige Minute gespielt. War ja in der Winterpause war er immer wieder am Wechsel, der Wechsel er nicht, er ist ja dann da geblieben. Und ich fände es natürlich schon interessant, ist er im Training einfach nicht gut genug oder gibt er da nicht genug Gas? Der Philipp, als wir den Podcast letztes Mal mit ihm aufgenommen haben, hat er gesagt, er hat sich gut gezeigt im Trainingslager, also er hat sich nicht irgendwie hängen lassen. Und interessant wäre natürlich schon, warum er eigentlich so gar nicht zum Zug kommt. Also bei St. Pauli kann ich es noch halbwegs nachvollziehen. Da war ja die Geschichte, dass sich Zimmermann verletzt hat und dadurch, glaube ich, so seine Wechselstrategie vielleicht auch ein bisschen durcheinander gekommen ist. und dann einfach für Maxim kein Platz mehr war. Aber gestern hätte man Maxim auch bringen können, jetzt rein von der, wie spielerisch war, und meint, du wechselst einen Ginczek für Carlos Manet ein, könnte man theoretisch auch Maxim dafür bringen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, oder dass er so gerade aktuell ganz eigentlich ja auf dem Abstellgleis ist.
Christoph, wenn hättest du gern gesehen, oder wenn man sagt, irgendwie man will Maxim wieder einbinden, wie hätte man das umstellen können?
Also ich halte es insgesamt für schwierig, weil unser Trainer Wolf scheint immer mehr wegzugehen von den zentralen Spielern. Also er setzt immer mehr auf Außenstürmer, und meiner Meinung nach ist Maxim vieles, aber kein Außenspieler. Und wenn er eingesetzt worden ist, hat er immer auf Außen gespielt. Deswegen ist er meiner Meinung nach da auf der falschen Position. Also er müsste eher auf der 10 spielen, aber diese Position gibt es ja aktuell gar nicht. Also wir haben ja eigentlich, gestern hatten wir Asano so ein bisschen hängend hinter Theodor und da in Gentner daneben als 8 so. Und die Position, die es eigentlich da geben müsste für Maxim, die sehe ich da aktuell nicht. Und als Außenspieler, das sind die anderen halt durch ihre Schnelligkeit eventuell die besseren. Also ich weiß nicht, so bitter es klingt, aber ich glaube, Maxim wird uns im Sommer verlassen. Weil er wird wenig spielen, glaube ich, in der Rückrunde.
Stand heute würde ich da definitiv auch davon ausgehen. Alles, was du gesagt hast, genau. Wolf sieht da keinen Platz für ihn, genau. Und auf den Außen ist er eigentlich wirklich verschenkt. Ja, da hast du Leute, die das besser können, besser machen. Und ist natürlich, wenn man um seine Fähigkeiten eigentlich weiß, ist es halt sehr schade, weil man weiß, dass er Fußball spielen kann. Aber ich denke auch, es läuft auf eine Trennung im Sommer hin.
Aber ist die Frage gerade, wen sollst du dann wirklich überhaupt rausnehmen? Die spielen eigentlich alle gut. Du kannst dich über keinen von denen, wo er auf seiner Position oder in der Offensive spielen, wirklich beschweren. Und Wolf ist eben niemand so, der aufgrund vom Namen oder irgendwas aufstellt. Da muss ich halt im Training beweisen. Und momentan bieten die anderen Spieler im Training wohl so was Gutes an und dann auch noch im Spiel. Dann gibt es eben keinen Grund, die Mannschaft so groß zu verändern. Klar, er macht es immer so auch auf Gegner abhängig. Ja, aber es ist was anderes wie die letzten Saisons, wo man am liebsten zu jedem Spiel die komplette Startelf ausgewechselt hätte.
Ich meine, die einzige Position, also, die ich für ihn sehen würde, ist gestern zum Beispiel sehr viele schlechte Ecken. Also das ist das Einzige, wo ich seine Stärke hätte, vielleicht, dass er bessere Ecken oder Freistöße bringen wird. Obwohl bei den Freistößen die Welle von Grigic gut waren, aber bei Ecken waren die Ecken von Grigic und später von Brekalo waren nicht so besonders. Aber das wird man auch einstudieren können, und die Stärken von Maxim reichen dann scheinbar wohl nicht, um Stammspieler zu sein bei uns. Und aktuell ist er ist er näher der Tribüne als der Einwechslung.
Also vom Gefühl her auch, also der war die letzten Mal, also gestern eigentlich, ja okay, wir brauchen halt noch, nehmen wir den noch vorsichtshalber mit, weil gefühlt hatte Wolf nicht wirklich vor, ihn mal einzubringen. Ich meine, klar, du weißt nicht, wie es gewesen wäre, wären wir im Rückstand gewesen, dann ist natürlich Maxim einer, der schon noch mehr nach vorne mal bringen kann und dann auch mal wie im ersten Spiel gegen St. Pauli dann eben durch eine Einzelsituation noch eben Tor schießt. Aber aktuell sehe ich auch nicht, dass der wirklich in der nächsten Zeit, so leid mir das echt tut, wieder irgendwann in die Startelf wandert. Und Ferrer.
Und beim.
Ja.
Warte.
Und ja, als er die letzten Male von Anfang an gespielt hat, dann war das halt auch nicht wirklich so, dass man sagen wird, den musst du nochmal aufstellen. Das muss man halt auch fairerweise sagen.
Das und generell, sobald du irgendeinen offensiven Wechsel machst, hat halt Ginczek gerade mit auf Priorität, den Minuten noch zu geben, den aufzubauen, wenn es an dich wirklich ankommt, ob er in der Offensive noch ein bisschen umstellt, möchte halt Wolf wohl Ginczek eben die Spielpraxis bieten, um dann vielleicht auch wirklich eine Alternative zu Terodde zu sein, oder in Not, gestern haben die auch mal zu zweit gespielt, das vielleicht auch irgendwann mal auszuprobieren, und dann fällt Maxim halt, oder fällt eine offensive Wechselposition schon mal weg, und dann klar wurde dann auch mal, hat Pavard dann noch gespielt, da eher defensiven Wechsel, und am Ende hast halt nur 3, und wie du gesagt hast, Maxim hat sich jetzt in den letzten Spielen, wenn er mal gespielt hat, nicht wirklich angeboten.
Genau, das kommt halt einfach erschwerend hinzu, dass wenn er spielt oder gerade von Anfang an gespielt hat, dass es halt auch nicht so war, dass man sagt, gut, er muss zwangsläufig wieder spielen. Mann, aber Green hat auf St. Pauli auch jetzt nicht richtig gut gespielt, aber hat eben, ich denke, der wird an dem Training dran geblieben sein und hat es dann eben dieses Mal auch seine Aufstellung definitiv gerechtfertigt. Also da kannst du nichts sagen. Wie habt ihr Kaminski gesehen? Das ist ein Spieler, da haben ein paar gesagt, das war so ihr Man of the Match. Ich hasse ja dieses Wort, der Spieler des Spiels. Also der sehr positiv aufgefallen ist. Wie habt ihr ihn gesehen? Zusammen im Verbund mit Baumgartl auch vielleicht.
Also ich fand es sehr überzeugend. Also er kriegt ja auch, vor allem man merkt, er kriegt immer mehr Bälle von seinen Gegenspielern. Also es ist immer meistens ein Zeichen, dass die Mitspieler ihm vertrauen. Und teilweise hat er sogar mehr Bälle gespielt als Baumgartl neben ihm. Und also damals hieß es ja, als er kam im Sommer, der wäre so ein kleiner Mats Hummels-Typ. Also und ich denke mal, wenn man da am Anfang, also im ersten Drittel der Saison war ja gar nicht dabei. Also irgendwie hat er sich dann doch hinten raus dann doch nochmal angestrengt und jetzt scheint er ja wirklich Stammspieler zu bleiben. Also da wird es eng für die anderen beiden. Also Pavard und der andere Neue, wie ist er hieß, denn, wie war der Name nochmal? Angor,
Ja, die Aussprache, wir wissen, wen du meinst. Onguene hätte ich jetzt, aber da bin ich auch
Ja,
kein
okay.
Französisch-Experte. Wir wissen, wen du meinst.
Auf jeden Ich Fall. glaube, irgendjemand hat mal die Lautschrift auf Twitter hingeschrieben, aber wo er hat gesagt, er hätte einen Franzosen gefragt, er wüsste aber auch nicht, ob das so korrekt ist. Also deswegen wurde er auch in der Pressekonferenz, das fand ich dann ja nett, wurde er immer mit seinem, mit
Jerome.
seinem, ja genau, mit seinem Vornamen angesprochen. Also beziehungsweise hat mein Trainer immer mit Vornamen, also ihn im Sinne den Trainer gefragt, zu ihm gefragt und dann mit dem Vornamen angesprochen. Das fand ich sehr nett, weil ich glaube, keiner sich blamieren wollte, wie man den jungen Mann ausspricht.
Also okay, also dann mal zurück zu Kaminski. Also ich fand es sehr überzeugender Auftritt. Also gutes Stellungsspiel, gute Bälle hinten rausgespielt und hat da zusammen mit Baumgartel eigentlich nichts anbrennen lassen.
Das, was du auch gesagt hast, finde ich eigentlich bei ihm echt sehr interessant. Der war ja wirklich abgemeldet eigentlich in der Hinrunde. Da hieß es ja schon, um Gottes Willen, was hat man da wieder für einen geholt? Jetzt spielt er nicht mal, sitzt auf der Tribüne, nicht mal im Kader. Und bei dem hast du einfach, dass er jetzt spielt. Ich meine, da muss ja auch vom Spieler aus was kommen. Ja? Das heißt, da muss er ja entsprechend auch sagen, okay, ich bin hergekommen und ich möchte jetzt nicht nur auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne. Das heißt, der muss ja auch entsprechend sich im Training gezeigt haben. Und das finde ich einfach auch eine sehr, sehr positive Geschichte, dass einer dann sagt, okay, ich gebe das jetzt halt hier nicht irgendwie gleich wieder auf, sondern ich kämpfe mich daran. Und wie du auch gesagt hast, aktuell wüsste ich auch nicht, wieso man ihn auswechseln müsste. Das hat jetzt mit Baumgartl wirklich sehr, sehr vernünftig geklappt. Also.
Aber auch da jetzt wieder finde ich von Wolfs Seite, dass er eben auch den Innenverteidigern eine Chance gibt. Es gibt auch Trainer, die Innenverteidigung des ersten Spieltags in so gut wie die komplette Saison durchspielen lassen. Wir hatten erst, okay, Baumgartl am Anfang verletzt, dann Pavard hat irgendwann gespielt, ein super Spiel gemacht und so einfach jetzt durchgewechselt. Sunic hat ja zwischendurch auch mal noch gespielt und es jetzt haben wir jetzt mehrere Spiele schon wirklich ein gutes Duo gefunden, wo jetzt gerade wenn es mal defensiv oder einen Torschuss gab, ging es ja meistens auch nicht von Fehlern von den beiden aus, was wir in der Vergangenheit ja vom VfB auch eher anders kennen.
Ja, also Innenverteidigung kannst du diesmal echt auf jeden Fall nichts vorwerfen. Zwar generell haben sie es gestern bis jetzt wirklich auf, ich fand dann die letzten 20 Minuten, als Düsseldorf dann einfach noch mal ein paar Mal rangekommen, da gab es diesen einen Schuss, der so knapp dann am Pfosten vorbei, also gefühlt knapp am Pfosten vorbeigegangen ist. Das war irgendwie, ich glaube, paar 80. Minute oder Ende 79., 80. Minute, wo es auch dann nochmal 10 Minuten hätte etwas ungemütlich werden können, aber Das war, da war jetzt auch kein eklatanter Bock von der Abwehr dabei. Also es war nicht so, dass man gesagt hat, da haben sie jetzt irgendwie Riesenmist gebaut und deswegen ist der Gegner zu Chancen gekommen. Also es, das hat gestern wirklich von Anfang an, von Anfang bis Ende, eigentlich fast durch alle Mannschaftsteile, war das echt eine sehr sinnvolle und gute Leistung.
Was man aber auch noch sagen muss, ist, dass doch Düsseldorf relativ, sag ich mal, doch viele auch gute Chancen hat, wenn du da einen besseren Stürmer hättest oder dann doch, was wir vorhin schon mal hatten, Erstligamannschaft, wären da auch mehrere Tore drin gewesen. Also da hatte man schon in manchen Situationen Glück, dass es nicht drin wäre und dann wissen wir nicht, ob es gekippt wäre oder so. Aber da hab ich schon ein, zwei Mal durchatmen müssen, als die dann aufs Tor geschossen haben.
Gut, das ist ja generell ein Thema, was uns ja fast, ich finde, ich jetzt schon die ganze Saison, Zweitligasaison begleitet, dass wir in der zweiten Liga den Vorteil haben, spielerisch eine bessere Mannschaft zu haben als der Rest und unsere Jungs dann halt einfach mal treffen, wo die anderen eben nicht treffen. Also ich finde, St. Pauli war auch so ein Paradebeispiel. Ja, die waren jetzt ja nicht, zwar nicht so, dass die keine Chancen hatten oder ganz schlecht war, aber wir hatten in dem Fall den Einzelspieler, der den Unterschied ausmacht. Und in der Bundesliga haben die anderen Mannschaften halt auch diese Einzelspieler, die den Unterschied ausmachen können. Und das ist, finde ich, diese Saison und in der zweiten Liga definitiv unser großer Vorteil. Und bisher nutzen wir in einigen Spielen, haben wir eben diesen Vorteil genutzt. In anderen nicht so wirklich. Ich weiß nicht, von welchem Spiel ich rede.
Okay, gibt es sonst noch irgendwas, Christoph, was du zum Spiel gestern sagen möchtest? Vielleicht noch irgendein Spieler nochmal herausheben? Oder die komplette Mannschaftsleistung, Wolf?
Was ich eher anmerken sollte, wäre, wenn auch zum Vergleich zum St. Pauli-Spiel, wo der Unterschied lag vor allem ist. Wir haben zu Hause einen sehr guten Rasen, wo man spielerisch spielen kann. Also letzte Woche auf St. Pauli, das war ja eher ein Rübenacker. Also deswegen denke ich mal, dass auch da die Unterschiede ist. Also zum Beispiel, wir haben ja sauschnelle Spieler und wenn die den Ball mitnehmen müssen, ist das halt immer gut, wenn der Rasen besser ist. Und das hat man gestern gesehen, dass man, also die Düsseldorfer waren ja fast hilflos gegen unsere Offensive und das fand ich so überragend. Das hat man nachher auch bei der Pressekonferenz gehört, der Funkel, der war ja sprachlos fast, also wie schnell unsere Stürmer waren und hatte eigentlich schon, also beschien es so, also dass Funkel das Spiel eigentlich schon nach den zwei Toren aufgegeben hat und sagte, hoffentlich nicht mehr Gegentore. Und das war schon beeindruckend, also ich meine, okay, ich denke mal, Sandhausen nächste Woche, das wird eine andere Hausnummer, weil die meiner Meinung nach taktisch besser stehen und defensiver stehen wahrscheinlich auch. Die Düsseldorfer, es schien mir ja so, als wenn sie offensiv dagegen halten wollten, die ersten 20 Minuten, und irgendwie dann ins offene Messer gelaufen sind gegen unsere Konterattacken.
Ja, also da können wir hier auch schon mal, denke ich, gerade den Ausblick eben auf Sandhausen langsam machen. Du hast es nämlich jetzt schon angesprochen, nächsten Sonntag kommt Sandhausen. Und ich denke auch, das wird definitiv schwieriger, weil die kommen jetzt mit einem sehr guten Lauf. Ja, die kommen jetzt mit 2 Siegen und die haben jetzt auch immerhin schon auch 30 Punkte. Also die stehen auf Platz 6. Jetzt nicht, dass Düsseldorf so unbedingt ganz schlecht stand und so sehr viel weniger Punkte hatte, aber Sandhausen, die kommen mit einer eher so einem sehr guten Gefühl. Die spielen noch morgen im Pokal gegen Schalke, da dürfen sie gerne über 120 Minuten und 11 Meter schießen gehen und sich komplett verausgaben, da habe ich nichts dagegen. Aber die kommen trotzdem mit einem mit positivem Erfolg, also mit keinem, glaube ich, die haben noch kein Gegentor jetzt in der Rückrunde bekommen und ich glaube, ihr letztes, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ihr letztes Gegentor haben sie Anfang Dezember bei der 3:1 Niederlage in Nürnberg bekommen. Also ist auch schon eine Weile her. Denn ihre Abwehr scheint aktuell auch gerade sehr, sehr gut zu stehen. Und wie du auch gesagt hast, die stehen eher vermutlich im Gegensatz zu Düsseldorf eher noch kompakter und mehr hinten drin. Also da wird noch mehr Wert auf die Defensive gelegt. Das wird definitiv eine schwierigere Nummer. Oder, also Ob es schwieriger wird, weiß ich nicht. Also kann man jetzt noch nicht sagen, aber gefühlt wird es schwieriger. So ist es richtig.
Ja, ich bin auch mal gespannt, ob Wolf dann vielleicht auch jetzt irgendwie da durch die andere taktische Formation oder Ausrichtung von Sandhausen vielleicht dann auch ein, zwei Spieler vielleicht austauschen wird. Ich könnte mir es nicht vorstellen, gerade wer es ist, aber es gab ein, zwei Überraschungen jetzt ja bisher immer seit Herbst, seit Wolf da ist.
Ich meine, wie Christoph vorhin gesagt hat, wie nimmst du gerade raus? Ich meine, die machen ihre Sache eigentlich gerade ganz gut. Das ist, wäre jetzt sehr schwer, da jemand wie Maxim oder so einzubauen. Ich meine, klar, die Sandhausen spielt anders, das heißt, dann wirst du deine Mannschaft auch vielleicht wieder anders aufstellen. Aber ich denke zum Beispiel Innenverteidigung, Außenverteidigung, da sehe ich keinen Grund, dass er irgendwas ändern wird dran. Wieso sollte er? Also weil die standen jetzt stabil. Wir haben in den Vorbereitungsspielen und den ersten zwei Ligaspielen kein Gegentor bekommen. Da brauchst du, denke ich, an bei denen nicht viel ändern. Unsere neue Verletzte sind zum Glück nicht dazugekommen. Es ist niemand, soweit ich das auf dem Schirm habe, ist niemand gelb gesperrt. Das heißt, das sind alle, du hast alle Spieler da und er kann da wirklich aus dem Kader, der ihm zur Verfügung steht, aus dem Vollen schöpfen, also bis auf die zwei Verletzten halt Werner und Zimmermann, aber ansonsten hat er alle da.
Also ich würde auch darauf tippen, dass die gleiche Aufstellung spielt, glaube ich. Also ich meine, es sei denn, er möchte den Gegner halt ein bisschen was anderes anbieten, aber das müssen wir wohl abwarten. Aber ich wäre die gleiche Aufstellung durchzuführen, weil man muss ja auch, wir haben Heimspiel, da muss man auch erstmal, muss man eher dem Gegner sein eigenes Spiel aufdrücken und da ist, glaube ich, es taktisch sollte man wahrscheinlich eher auswärts ein bisschen variieren, aber ich glaube, bei Heimspielen, wo man den Zuschauern was zeigen will, denke ich schon, dass wir so offensiv weiter agieren. Es wäre natürlich sehr schön, wenn halt gegen Sandhausen das Stadion dann wieder ein bisschen voller wäre. Also gestern war für ein Montagsspiel war es schon sehr gut, 38.000, aber für den Sonntag hoffe ich da schon mehr auf. Also so 45.000 wäre das schon mal schön. Auch wenn die Sandhäuser wahrscheinlich nicht viel mitbringen. Weil da war ja schon bei unserem Spiel da, war ja das ganze Stadion voll mit Stuttgartern und da wird nicht viel mitkommen.
Ich wollte auch sagen, gefühlt stehen da von den 1.000 im Stadion und wahrscheinlich sind es schon viele. Also ich weiß nicht, wie viel die auswärts sonst aktuell so mitbringen. Ich meine, Sandhausen ist nur und Stuttgart liegen nur nicht so weit auseinander. Da überlegt sich vielleicht der eine oder andere doch mal hinzufahren. Aber
in die große Arena.
Ja. Ich meine, für Sandhausen ist das Gefühl, ist es so ein Spiel wie für Heidenheim in der Hinrunde. Ja. Für die ist es natürlich echt ein sehr großes Spiel. Ja, die spielen mal VfB Stuttgart im großen Stadion und die werden schon ziemlich Gas geben und ziemlich motiviert sein. Also davon kannst du ziemlich sicher ausgehen. Und ich bin mir sicher und ich hoffe ganz, ganz stark, dass das niemand beim VfB, niemand von den Spielern vor allem irgendwo denkt, der könnte das jetzt auf die leichte Schulter nehmen, weil das wird es definitiv nicht.
Und ich hoffe. Nee, also ich hoffe es echt, aber irgendwie habe ich doch im Wolf Vertrauen, dass er es den ein bisschen ausredet. Vielleicht auch noch aus der Euphorie von gestern, aber ja.
Ja, wie gesagt, was ich super positiv fand, wenn man eben da gerade jetzt nochmal Wolf, weil du ihn gerade ins Spiel gebracht hast, er hat ja eben gesagt, die letzten 20 Minuten haben ihm nicht gefallen, weil der Düsseldorf einfach nochmal zu stark rangekommen ist. Und das ist einfach eine Geschichte, die finde ich so gut und das mag ich so an ihm, dass auch wenn du gewinnst, auch wenn du die erste Halbzeit richtig gut war, dass du trotzdem sagst, hey, es gibt Sachen, die haben mir nicht gepasst und darüber müssen wir reden. Und das ist unterscheidet ihn halt ganz arg zu den Übungsleitern, die wir davor hatten. Ich möchte ihn jetzt nicht Trainer nennen. Und dass da eben so, ja, man hat ja gewonnen und dann damit war alles in Ordnung, ja. Und irgendwie negative Aspekte am Spiel wurden dann eher ausgeklammert. Und das finde ich, wie gesagt, bei ihm sehr, sehr stark, dass er da sagt, nee, da müssen wir noch drüber reden. Das hat ihm nicht gefallen. Und deswegen habe ich eben da auch die Hoffnung, dass er den Jungs ja deutlich macht, dass Sandhausen nicht irgendwie nebenbei laufen wird. Also Christoph, über Wolf hast du jetzt noch gar nichts gesagt. Wie so ein bisschen deine Meinung zu ihm?
Ja, also sehr abgeklärter Mann. Also ich muss sagen, also er ist ja auch erst 35. Also der erste Trainer, der, also wo ich älter bin als der Trainer. Also es ist schon mal mindestens, aber dafür, also ich sag mal, er wirkt in seinem so abgeklärt und also ich hab endlich wieder Lust, mir Pressekonferenzen anzugucken, weil unter vielen anderen Trainern vorher, da konnte man sich gar nicht anhören, was die geredet haben. Und man merkt wirklich, er hat eine Idee und die will er umsetzen. Und also ich hoffe mal, dass er hier länger Trainer sein kann. Also viele haben ja schon Angst, dass er 2018 gehen könnte und die Dortmunder ihn schon als Tuchelersatz holen wollten und schon Vorverträge hätten oder so. Da gab es ja schon immer Gerüchte, oder dass er nur ausgeliehen wäre an uns oder so. Also ich hoffe mal, dass er endlich der Trainer ist, der in Stuttgart auch mal langfristig arbeiten kann. Also weil ja, ihr wisst ja selber, also wir hatten ja wirklich in den letzten 10 Jahren so viele Trainer und so viele Umbrüche und Übergangsjahre. Also da wär wirklich mal schön, wenn wir das wirklich mal einen richtigen Übergang haben und nicht nur leere Worte. Aber was er so von sich gibt, das hat Hand und Fuß und ich denke, er wird seinen Weg gehen. Hoffentlich beim VfB lange Zeit.
Ja, also da ja Tuchel eh nach der Saison schon wahrscheinlich ja erledigt ist, so wie sich das da teilweise ja aus Dortmund anhört, da ist er ja noch bei uns unter Vertrag und dann ist er ja hoffentlich aufgestiegen und dann hat er sehr, sehr gute Gründe beim VfB zu bleiben. Also ich denke, ich habe auch die Hoffnung, dass das nicht nur die 2 Jahre sind. Er wurde das jetzt, ich war ja bei diesem Kabinengespräch, nicht wie sie, VfB im Dialog hieß es, genau, es war in der Kabine und da wurde er das ja auch gefragt und natürlich, klar, da ist er Profi genug, er sagt dann natürlich nicht, ich bin 10 Jahre hier, man ja weiß selber, wie das als Trainer läuft, dass du auch ganz schnell natürlich wieder vom Hof gejagt wirst, aber es hat sich jetzt nicht so angehört, dass er unbedingt nach 2 Jahren wieder weg will, fand ich. Also es war schon eher so, jetzt guckt man natürlich erstmal, wie die Saison läuft, dass man das mit dem Ziel aufsteigen. Das erste Jahr dann in der Bundesliga wird bestimmt eh so oder so schwer genug. Aber wenn sie das schaffen, und dann glaube ich schon, dass er dann einfach hier auch was erreichen kann und hier vielleicht auch mehr Möglichkeiten hat, wie er es bei einem anderen Verein gerade hat, weil ich glaube, mit Schindelmeister zusammen kann er relativ viel bewegen oder relativ viel verändern, was du vielleicht bei anderen Vereinen nicht so könntest. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die er aktuell auf jeden Fall auch ziemlich schätzt, was er für Optionen und Freiheiten vielleicht hat, so einen Verein jetzt gerade mitzuprägen.
Gerade auch noch so als junger Trainer erstmal genau, die Verantwortung zu bekommen und jetzt wirklich auch in so jungen Jahren, also ich kenne es nur aus, vielleicht ist nicht mit so viel Verantwortung in irgendwelchen Praktika oder so, aber wenn du wirklich eigene Projekte hast, wirklich Sachen entwickeln kannst, macht es dann auch deutlich mehr Spaß und du lernst auch besonders viele Dinge, weil das ist eben seine erste Profi- oder Erwachsenenmannschaft, die er trainiert. Also ich sag mal im Profibereich, Erwachsenenmannschaft hatte er damals schon als Spielertrainer, aber jetzt wirklich im hochklassigen Profifußball.
Du hast uns als hochklassig bezeichnet. Das finde ich geil.
Im Vergleich zu, wo war das, wo damals, in welcher, was war das, Kreisklasse? Nee, oder wo er der Spielertrainer war.
Landesliga.
Jedenfalls,
Landesliga, genau.
Landesliga. Okay, trotzdem noch paar zweithöchste Liga Deutschlands.
Ja.
Danke, Martin.
Ja, ist richtig. Ist immer noch die zweithöchste. Ja, genau, Sandhausen. Einfach schon, ich frage ganz kurz einfach schon mal ganz frech eure Tipps ab. Christoph, was denkst du, wie es am Sonntag ausgeht?
Also ich glaube, wir kriegen unser erstes Gegentor, aber wir gewinnen trotzdem 2-1.
Jasmin?
3-1.
Super. Ich habe keine Lust auf Gegentor. Also wird es ein 2-0.
Ja, du tippst mal wieder einen Sieg.
Ja, jetzt darf ich nicht, gell, weil immer wenn ich Sieg tippe, verlieren wir danach. Das ist immer scheiße. Ich weiß. Ich glaube, das war das
Bist
Problem.
einfach zu
Oh.
optimistisch. Das kommt dir nicht
Nee.
die Saison.
Ich bin
Aber ja,
verhalten optimistisch, bitte.
also ich rechne jetzt nicht mal damit, dass es wirklich, wie wir schon hatten, dass es vielleicht jetzt so klar oder entspannt wird, aber einfach, was wir schon wahrscheinlich fast jede Woche gesagt haben, es macht einfach Spaß, mit so einem Fußball ins Stadion zu gehen, dort zu stehen, so einen Fußball zu sehen und dann sich über Siege zu freuen. Es war jetzt nicht wie das Spiel gegen Fürth, dass da zig Tore waren, aber ich weiß nicht, es hat einfach, der Abend hat gestern verdammt viel Spaß gemacht im Stadion. So ging es mir jedenfalls.
Genau, wie fandet ihr Stimmung, Christoph?
Ja, ich stimme, also ich war gestern auf der Gegengeraden,
Ah, okay.
also Seite zur Kanscher Kurve. Also da war ich nicht so ganz so nah wie sonst immer. Sonst bin ich immer im Oberrang in der Kanscher Kurve. Aber ich denke mal, es war, also für das Stadion nur 38.000 da waren, war es schon, also war die Stimmung gut. Jetzt nicht Champions League-mäßig gut, aber schon im Mittelmaß der ersten Liga im Vergleich.
Ja, im Vergleich zu den
Ja.
letzten Saisons auch. Also fand ich deutlich besser. Und klar, jetzt diese Saison ist es jetzt fast Standard, wenn du jetzt nicht, wenn eher waren ja mehr, die schlechteren Spiele waren ja eher auswärts immer.
Ja, gut.
Genau.
Bis auf Heidenheim.
Da war ich nicht, da war ich auf Messe, da war ich nicht im Stadion.
Schon fast verdrängt, ja. Also, es ist ja schon, das Gefühl des Heidenheimer auch schon echt eine Ewigkeit her. Also ich meine, das ist so ein Spiel, was ich immer gerne mal wieder vergesse, dass wir 1:2 gegen die daheim verloren haben. Aber andere Trainer und gefühlt echt noch eine Ewigkeit her.
Ja, und jetzt ist man dann doch irgendwie, hat man sich an die zweite Liga gewöhnt, eben ja, Trainer überstanden. Und ja, genau, Christoph, noch eine Frage an dich. Wir hatten im letzten, in der Episode haben wir getippt, auf wer die ersten, zweiten und dritten Platz am Ende der Saison in der zweiten Bundesliga-Tabelle belegt. Was ist denn dein Tipp? Jetzt vielleicht gerade auch mit den frischen Eindrücken von gestern, Montagabend, das Spiel.
Also ich gehe, also jetzt ich also nach dem St. Pauli-Spiel, da war ich ein bisschen skeptischer, aber jetzt nach dem Düsseldorf-Spiel, den ich sage, wir werden Meister und holen uns diese komische Radkappe da. Und Hannover geht auf den zweiten Platz. Ich denke mal, Braunschweig, die spielen nächste Woche in Nürnberg. Ihnen fehlen drei Spieler, Stammspieler, und ich glaube, die werden auch in Nürnberg nicht gewinnen. Und meiner Meinung wird Braunschweig in den nächsten Wochen ein bisschen runtergerutscht. Also der dritte Platz wird heiß umkämpft, glaube ich, zwischen Union Dresden und Braunschweig. Aber Hannover und Stuttgart werden sich meiner Meinung nach absetzen. Und ich denke mal, in 4, 5 Wochen geht es dann nur noch um Platz 1 und 2 für die beiden Vereine. Also
Das klingt ja nervenschonend für uns mal im Vergleich zu letzten Saisons.
was wäre das für eine Saison, wenn du die letzten zwei, drei Spiele einfach so über dich ergehen lassen könntest. Also aktuell glaube ich es noch nicht. Aber so ein bisschen absetzen wäre wirklich ganz gut. Deswegen wäre auch eben ein Sieg gegen Sandhausen sehr, sehr wichtig. Und dann, dass einfach der Abstand zu Platz 3 und 4 einfach so groß wie möglich ist. Also am liebsten zu Platz 3, weil auf Relegation hat, glaube ich, niemand, den ich kenne, Lust.
Nee, und eben als Positive für mich immer noch, man hat gestern gesehen, dass er auch mit dem Art von Druck, auch wenn es jetzt nicht so ein Druck ist, wie es dann vielleicht, wenn es wirklich kurz, wenn es irgendwann im April um wirklich einen Aufstieg geht, ist, aber trotzdem haben sie es bewiesen, auch von Anfang an gezeigt und es im Spiel durchgehalten. Ich denke, es wird jetzt immer mal Rückschläge geben, auch wenn man das System umstellt, wenn doch mal ein Spieler mit gelben Karte ausfällt, aber gerade mit dem Kader, mit der Leistung, auch was man von vielen Fans von anderen Mannschaften hört, muss man einfach aufsteigen. Das wurde bei uns ja auch immer gesagt. Und dann hoffe ich einfach darauf, dass wir am 21. Mai dann in Stuttgart spätestens feiern können.
Gehen wir davon aus, ja. Also ich brauche diese von dir schön beschriebene Radkappe gar nicht. Also ich steige auch als Zweiter auf, wäre mir prinzipiell komplett egal. Hauptsache, das geht wieder hoch.
Und man muss schon kein neues Briefpapier drucken, was ja Geld kostet.
Stimmt, weil da müsste man irgendwie Zweitligameister draufschreiben, das natürlich.
Aber ich glaube, wir haben, als wir beim letzten Mal aufgestiegen sind, 77, den Titel haben wir auch nirgendwo stehen. Also ich glaube, der war uns nicht würdig genug, der Titel damals.
Damals wurde es ja aber auch noch nicht so zelebriert, ja, mit Felge oder Radkappe und Schalenübergabe und so. Haben wir eigentlich einen Spieler, der da auch die Schale falsch rumhält, so als Gag?
Ja.
Nur
Gentner kann das ja machen dann.
Stimmt, der war ja damals schon dabei, ja. Der hat sich damals angeschaut, wie es funktioniert. Nur deswegen war er wahrscheinlich damals noch dabei.
Also, diese Zweitligameisterschaft mit einer Trophäe ist auch gelinde gesagt wirklich Banane. Also das ist so unnötig, das gibt's gar nicht, weil das Einzige, was für die Mannschaften zählt, ist, hey geil, wir steigen auf und dann, ja, hier kriegst du noch einen Pokal, ja, danke. Das ist so wie du wirst diese Pokale, die sie kriegen, wenn sie irgendwie Man of the Match oder irgendwas, wo die so, ja, danke, brauche ich nicht.
Bist du das noch, wenn du noch verloren hast im Weltmeisterschaftsendspiel wie Messi damals? Und nee, doch war Messi, oder?
Ja. Ich glaube, doch Messi hat im 2014, meinst du?
Ja, genau. Verloren und dann muss er da hoch und hält einmal den Schuh hoch.
Spitzen.
Und die Ball.
Egal, also irgendein Pokal. Der Pokal hat nicht mal einen Weg aus dem Stadion geschafft, also nicht durch Messi. Aber egal. Und deswegen, ich finde diese Trophäe dann oder diesen Pokal einem Zweitligameister zu geben, ja, kann man machen. Und deswegen gab es wahrscheinlich 77, gab es diesen Titel noch gar nicht, da bist du halt einfach aufgestiegen. Okay, ja. Gutes, passt. Da war heute wohl, okay. Heute beim VfB übrigens, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, wo wir jetzt gerade bei Zweite Liga und Aufstieg sind. Und 77, das war heute so die, ein Großteil von der 77er Mannschaft war heute beim VfB, beim Präsidenten, und da gab es eben mit Empfang und wurden die Spieler nochmal, ich weiß nicht, ob sie geehrt worden sind oder was auch immer, aber die waren heute großteils alle beim VfB anwesend, also Rohleder, Förster, Hoeneß und so weiter. Sundermann war als Trainer da.
Also, ich habe nur vorhin gesehen, dass auf Twitter die irgendwie ein 4-Minuten-Video gepostet haben von VfB-TV, aber das war schon kurz bevor wir hier aufgenommen haben. Das habe ich nicht gesehen, aber da gab es auch noch so was. Und ja, genau. Bevor wir jetzt komplett irgendwann vom Thema abkommen, habt ihr noch irgendwas zum VfB so, bevor ich zum Brustring-Talk-Fragebogen kommen würde? Irgendwas von dir noch, Christoph, zum aktuellen VfB?
Nö, gerade hätte ich jetzt nichts mehr anzumerken.
Okay, Martin, du noch irgendwas?
Nö, also ich habe auch gerade nochmal geguckt. Wir haben die Fragen, die über Twitter, Facebook reingekommen sind, die sind beantwortet. Da haben wir drüber gesprochen. Ein gewisser Sebastian R. vom Vertikalpass hat uns ja eine längere Frage via Facebook gestellt, die ist so im Großen und Ganzen beantwortet. Also ich bin von meiner Seite aus, und wenn ich hier auf mein Dokument schaue, auch durch.
Okay, dann komme ich zum Brustring-Talk-Fragebogen und stelle dir, Christoph, noch ein paar Fragen, die wir an jeden Spieler stellen. Und zwar die erste ist, was war dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
Ja, also da musste ich lange drüber nachdenken. Also das sind so viele Spiele, die ich gesehen habe und die ich also nennen müsste, aber ich habe mich dann auf eins festgelegt. Also in unserem letzten Meisterjahr 2006, 2007, das letzte Auswärtsspiel beim VfL Bochum, dass wir 3-2 gewonnen haben, also und nach zweimaligem Rückstand und in dem Spiel dann auch Mario Gomez nach einer 8-wöchigen Pause plötzlich wieder eingewechselt worden ist, obwohl er gar nicht fit war. und das Tor gemacht hat. Also das ganze Spiel, das ganze drumherum. Also es gab ja immer also eben die Zwischenstände aus Schalke und aus Bremen, oder ich meine zumindest da wo sie gespielt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie gespielt haben, aber ich glaube, Schalke hatte in Dortmund gespielt.
Genau.
Und Bremen in Frankfurt. Aber das Bremen-Spiel war ja schnell klar, da führten, glaube ich, die Frankfurter schnell 2-0. Und dann war klar, dass die kein Meister werden können. Dann hieß es eigentlich nur Schalke oder wir. Und dann ging es immer hin und her, dann kam die Tor, dann kam irgendwann, also erstmal gingen wir ganz, glaube ich, wir gingen ganz früh in Rückstand. 5 Minuten oder so, zu irgendwie so einem komischen Weitschuss von Bochum. Und dann hat, glaube ich, kurz vor Schluss Hitzesberger Ausgleich gemacht. Und dann war Halbzeit, glaube ich, dann stand es bei uns 1-1. Und bei Schalke stand es 0-0 noch, also auf Schalke gegen Dortmund. Und glaube dann zweite Halbzeit, dann kam plötzlich die Kunde, dass Dortmund führt. Und dann der Block, der war so, der explodierte. Und dann, aber leider kurz danach bekamen wir das 2-1. Und da war irgendwie überall, wir waren fast wieder am Heulen, die Leute. Und also wie können denn wir jetzt hier beim kleinen VfL Bochum zurückliegen? Und Schalke liegt auch zurück und wir nutzen die Chance nicht. Und dann kam ja diese Gomez-Einwechslung und das 2-2. Und der Block ist da nochmal explodiert. Und dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, waren wir vor Schalke. Und dann fiel ja noch 10 Minuten vor Ende nochmal das Tor von Kakao. Und ja, dann war nochmal Ekstase. Und ich glaube, war ja auch bei dem Spiel?
Nee.
Ich war leider nicht. Ich hatte Vorlesung. Ja. Ich habe eine Vorlesung gehalten.
Okay, dann mache ich mal weiter. Also okay, und dann kam die Kunde vom 2-0 von Dortmund und dann explodiert. Also ich habe ja da eben war schon explodieren. Ich weiß nicht, ob es eine Steigerung gibt von Explosion. Aber auf jeden Fall da wildfremde Leute lagen sich in Armen und so langsam wurde den meisten klar, dass man sowohl wahrscheinlich Meister ist. Also und dann kam, glaube ich, noch ganz, ganz kurz zum Schluss. Hildebrand hat dann noch einen Ball rausgeholt aus dem Tor. Genau. Das war eigentlich ein Tor. Also,
ja, das Bild, das kennt ja jeder.
Und hat den rausgefischt und jubelte dann, glaube ich, mit den Austauschspielern, die neben dem Tor stehen. Glaube ich, Streller war es oder so. Auf jeden Fall umarmten die sich alle und kurz danach war Abpfiff. Und die ganze Spieler auf einen, also Richtung Gästetribüne, Richtung Gästeblock und ein großes Knäuel und alle am Heulen und ich denke mal, wir waren zwar noch kein Meister, aber da wir hatten ja beide Heimspiel, also Schalke gegen Bielefeld, wir gegen Cottbus und eigentlich war klar, uns hätte eigentlich ein Punkt schon gereicht oder genau. Schalke hätte haushoch gewinnen müssen.
Genau.
Und somit war eigentlich klar, dass also für
die
mich
Chancen ganz gut stehen.
Es war die gefühlte Meisterschaft war das in Bochum. Ja. Und dann irgendwie kurzfristig, noch ein paar Fanclub-Kumpels waren dabei und wollten wir nach Hause fahren, aber dann haben wir uns kurzfristig sind wir dann in die Düsseldorfer Altstadt und haben dann noch die Nacht durchgemacht und ein bisschen gefeiert. Und eine Woche später war dann gegen Cottbus die Meisterschaft.
Also das war, klingt ja sehr gut.
Das war mein Highlight, also ein Highlight. Also ich könnte jetzt noch andere Spiele erzählen, aber also wenn ich eins raussuchen müsste in den letzten Jahren, dann wäre es das gewesen.
Okay, und die nächste Frage, wer ist oder war dein VfB-Held?
Ja, also ich meine, da gibt es einen nur einen. Also ich habe eben schon bei meinem ersten Beitrag habe ich ihn schon erwähnt. Also das wäre Guido Buchwald. Auch wenn es tragisch ist, er hat ein Eigentor gemacht in meinem ersten Live-Spiel vom VfB. Aber er hat auch ein halbes Jahr später das wichtigste Tor in meiner damaligen Fanzeit gemacht und das werde ich nicht vergessen. Aber er war auch damals als Weltmeister von 90 war er ein Held. Nur was ich halt schade finde, wir können jetzt nur vom Spieler Buchwald reden. Der Funktionär und Trainer Buchwald, also von dem halte ich nichts.
Anderes Thema, genau.
Okay. Anderes Thema, ja. Die nächste Frage. Welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
Ja, ich sag mal, das ist eine gute Frage und ihr hört wahrscheinlich meistens die gleiche Antwort. Also ich würde einfach mal sagen, es ist dieser Spieler, also der jetzt in Italien spielt wahrscheinlich, aber ich würde eher andersrum sehen, ich möchte eigentlich gar keinen Spieler mehr wiedersehen, weil meistens war die Zeit, die war so schön und ich will sie eigentlich gut in Erinnerung halten. Und wenn dann irgendwann so ein 32-Jähriger kommt und dann noch ein, zwei Jährchen hier spielt und dann sein eigenes Denkmal wegmacht, also würde ich eher sagen, ich würde keinen ehemaligen Spieler nochmal hier sehen wollen. Also gerne als Gast auf der Tribüne, vorher noch ein Blumensträußchen oder so, aber als Spieler würde ich eigentlich keinen zurückhaben. Die hatten alle ihre Zeit und also das war es dann soweit bei der Frage.
Okay, und noch den letzten Punkt. Vervollständige den Satz: der VfB im Jahr 2025.
Wird weiter Tore schießen. Also so, da ja, gibt es ja so ein Lied von Wolle Krivanek und frei nach dem würde ich das so sagen.
Ja. Okay, gut. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und auch, dass du Zeit hattest. Ihr folgt doch dem Christoph bei Twitter @0909 1893.
Der einfachste Twitter-Handle für einen VfB-Fan, mal ganz ehrlich.
Ja, dass der damals noch frei war. Wie lange bist du schon bei Twitter, dass der noch nicht weg
2010.
War? 2010. Okay.
Geht eigentlich.
Ja, schon. Da war davor noch niemand so
geistreich.
Kreativ und genau. Hat es offensichtlich hier genommen. Ja, genau. Die Shownotes zu unserer Episode, auch mit dem Link, wo Martin zu Gast beim Millanton war, gibt es unter brustringtalk.de/019. Wie immer sind wir auch noch im Web zu finden, bei Twitter @brustringtalk, bei Facebook unter www.facebook.com/brustringtalk, bei iTunes natürlich, um uns zu abonnieren, gerne auch Rezensionen hinterlassen. Unsere nächste Episode nehmen wir vor dem Kaiserslautern-Spiel auf. Da haben wir zu Gast den Frederik Paulus bei Twitter @paulgeht. Er ist unter anderem Journalist für Kicker und auch beim Kaiserslautern-Podcast Besser Gebabbel und hat auch kommt aus dem Schwabenland. Also wenn ihr jetzt schon Fragen habt, dann ihn könnt ihr uns gern schreiben. Wenn nicht, kündigen wir es dann auch mal rechtzeitig an, dass ihr Fragen an ihn stellen könnt, auch vielleicht speziell im Kaiserslautern-Spiel und wir die dann einbauen können. Sonst freuen wir uns immer über Feedback und ja, nochmal danke Christoph, dass du dir Zeit genommen hast. Danke an Martin und ja, eine schöne Woche mit bis jetzt noch Euphorie und am Sonntag geht's ja schon mit dem nächsten Heimspiel weiter und vielleicht auch die Heimspiel-Siegwoche, wenn man ganz euphorisch dran schaut. Also euch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.